Es geht vor allem um MeToo in der Schule, wenn Lehrer sich an vor allem Schülerinnen heranmachen, ihre Macht missbrauchen und was das für Konsequenzen für die Schülerinnen hat und woher das rührt, dass das überhaupt so oft passiert und es sich nicht um Einzelfälle handelt und arbeitet das Ganze eben auf, dass es sich um strukturelle Probleme handelt.
Kleine Pause. Begegnungen in der Teeküche. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kleine Pause Podcast Begegnungen in der Teeküche. Heute wie fast immer via Zoom. Wir haben uns relativ spontan zusammengefunden. Ich freue mich voll, dass wir es geschafft haben. Ich würde dir jetzt erstmal kurz Zeit lassen, dich selber einmal vorzustellen.
Ja, hallo, ich bin Britta Rotter-Rotsch. Ich bin Journalistin und Autorin und lebe in Wien und arbeite hier selbstständig, vor allem für Radio. Und habe eben letztes Jahr ein Buch geschrieben, über das wir auch sprechen werden. Und mache parallel noch die Ausbildung zur Psychotherapeutin.
Vielen Dank. Also eine digitale Brücke nach Wien. Vielleicht nennst du auch schon direkt den Titel deines Buches und so ganz kurz, worum es geht, damit wir es nicht zu spannend machen am Anfang und dann so ein bisschen ins Thema Schule allgemein, Bildungssystem allgemein einsteigen.
Also der Titel lautet, wenn Lehrer Grenzen überschreiten, über Machtmissbrauch in der Schule. Und es geht vor allem um MeToo in der Schule, also wenn Lehrer sich an SchülerInnen, also vor allem Schülerinnen, heranmachen und ja, ihre Macht missbrauchen und was das für Konsequenzen für die Schülerinnen hat und woher das rührt, dass das überhaupt so oft passiert und sich nicht um Einzelfälle handelt und arbeitet das Ganze eben auch, dass es sich um strukturelle Probleme handelt.
Danke. Wahrscheinlich oder vielleicht, das werden wir jetzt sehen, gehen deine Gedanken, wenn du an Schule denkst, oder befinden sich deine Gedanken, wenn du an Schule denkst, auch sehr in diesem Kontext, kann ich mir vorstellen. Vielleicht kommt aber auch was ganz anderes bei rum, mehr zu Beginn und was vielleicht ein bisschen davon weggeht oder auch schon darauf hinleitet. Ich habe jetzt seit neuestem, das habe ich dir gerade schon gesagt, die Frage zu Beginn ein bisschen abgewandelt. Und ich würde auch dich bitten, wenn du Lust hast, das zu machen, mir drei Zahlen zu nennen zwischen 1 und 40. Und ich nenne dir dann einen Satz, den du versuchen könntest zu beenden. Also wenn du Lust hast, dann leg einfach los und nenn dir eine Zahl.
Okay, also spontan würde ich jetzt sagen 11.
Okay. Eine Schule ohne Diskriminierung wäre.
Kaum vorstellbar, fällt mir tatsächlich ein. Also traurig, schwingend. Ja, also das wäre ganz, ganz schön, so sollte es ja sein. Und mir fallen so viele Beispiele ein, dass das nicht möglich ist eigentlich.
Danke. Ich finde es da manchmal total spannend, weil ich glaube, das kommt ja auch in deinem Buch vor und auch immer wieder in Themenfeldern zu anderen Diskriminierungsformen, dass LehrerInnen vor allen Dingen immer wieder sagen, das gibt es bei uns nicht. Ne? Also Rassismus gibt es bei uns nicht, das und das gibt es bei uns nicht. Ich glaube, das ändert sich ein bisschen, die Sensibilität hat sich vielleicht in den letzten Jahren, vielleicht ist es aber auch mein Bubble-Denken, da ein bisschen verschoben. Aber wenn man sich mit Themen im Bereich der Diskriminierung auseinandersetzt, dann kommt sehr schnell, wie wir jetzt bei dir gesehen haben, so die Antwort, das ist fast unvorstellbar. Und an anderen Orten würde, glaube ich, die Antwort kommen, es ist unvorstellbar, dass es hier Diskriminierung gibt.
Ja. Schule ist ja einfach auch so ein Becken oder so ein Feld, in dem alle gesellschaftlichen Strukturen irgendwie wiederzufinden sind. Und natürlich gibt es da Diskriminierung, ganz klar.
Ja, absolut. Danke. Dann würde ich sagen, eine zweite Zahl.
25.
Wenn ich heute in die Schule zurückkehren könnte, würde ich.
Also erst als du gesagt hast, wenn ich in die Schule zurückkehren würde, habe ich schon gedacht, nee, drei Schritte zurück, auf keinen Fall. Aber dann würde ich vielleicht Lernen nochmal irgendwie als eine andere Chance begreifen. Also jetzt ganz individuell für mich einfach das ein bisschen ernster, glaube ich, noch nehmen. Das ist das, was mir einfällt.
Das ist auch spannend. Ich denke als Lehrkraft total oft darüber nach. Ich weiß nicht, das ist bei mir irgendwie, seitdem ich Lehrerin bin, so super präsent, dass so in den Räumen um mich herum überall Dinge gelernt werden, die ich auch mal hätte lernen sollen in der Schule, aber wahrscheinlich nicht besonders gut gelernt habe, und finde dieses Gefühl manchmal total absurd, dass so neben, ich unterrichte, keine Ahnung, mein Deutsch-LK, und nebenan findet der Chemie-LK statt, und ich habe wirklich von dem, was da stattfindet, keine Ahnung. Und denke immer so, das ist irgendwie so absurd, dass ich jeden Tag mit Menschen zusammen bin, die das so parallel machen. Also die so aus meinem Kurs rausgehen und dann gleich irgendwelche Formeln lösen, was ich überhaupt nicht könnte. Und vor allen Dingen habe ich das natürlich mit Sprachen irgendwie, weil ich glaube, das ist das, was ich am liebsten nochmal lernen würde. Ja. Oder vielleicht auch mit Kunst, ne, so Zeit zu haben, sich dann 1,5 Stunden mit der eigenen Arbeit da gerade zu beschäftigen, was in so einem Alltag, wenn man arbeitet, oft dann nicht mehr so reinpasst. Und dass das so viel, ja, Gleichzeitigkeiten hat in der Schule, und man dann aber doch stattdessen den ganzen Tag die eigenen 2 Fächer unterrichtet. So.
Ja, das verstehe ich. Ich erinnere mich aber auch noch, als Schülerin habe ich nie verstanden, warum ich gewisse Dinge so in der Tiefe einfach lernen musste. Und aus meiner jetzigen Erfahrung heraus weiß ich, es ist halt wirklich nicht notwendig so.
Total.
Also da gar nicht so individuell auf die Bedürfnisse und Entwicklungen der SchülerInnen einzugehen, finde ich echt ein bisschen traurig eigentlich, dass es immer noch so veraltet ist, das Schulsystem.
Total, ja. Ja, es hat auch irgendwie so 2 Seiten, ne? Dass man da anders drauf schaut, wenn man aus der Schule raus ist, und gleichzeitig das, was man damals gedacht und auch gespürt hat, ja auch ernst nimmt und denkt, warum musste ich das machen? Also so ein Quatsch, ja, voll. Okay, dann letzte Zahl und damit der letzte Satz.
Bis 40 hast du gesagt, oder?
Genau.
Dann 39.
Ich finde, jede Schule sollte
ihre Schüler und Schülerinnen ernst nehmen.
Und das ist jetzt so, das klingt schon so wie so ein Schlusssatz. Okay, und dann bis zum nächsten Mal. Danke für dieses Statement. Alles ist gesagt.
Ja, also für mich ist das echt so wichtig, weil ich weiß selbst, dass Lehrer und Lehrerinnen das oft nicht machen. Und das hat man auch so oft gespürt einfach. Und jetzt sehe ich das auch, wenn ich mit Lehrerinnen teilweise zu tun habe. Einfach dieses, es gibt welche, die sind ganz, ganz super, aber ja, es gibt halt auch viele, die ihre Schüler und Schüler nicht ernst nehmen, dem, was sie sagen, denen nicht glauben, ihnen Dinge unterstellen und sie halt so abtun, als seien sie halt Menschen zweiter Klasse. Und das finde ich halt so, ja, es gibt eine Hierarchie, aber man sollte sich trotzdem irgendwie auf Augenhöhe begegnen. Deswegen ist mir das irgendwie so eingefallen.
Ja, und es hat sehr viel mit Adultismus zu tun, ne? Und also mit unterschiedlichen Ungleichheitsverhältnissen, Machtverhältnissen, aber Adultismus spielt natürlich auch dann eine große Rolle und kann auch gefährlich werden, ne? Also
ja,
vor allen Dingen, wenn dann nicht geglaubt wird. Das leitet vielleicht auch schon so ein bisschen über zu deinem Buch, über das wir ja auch sprechen wollen. Es ist ein bisschen absurd, ich habe es ja gelesen, jetzt zu fragen, wie ist es zu dem Buch gekommen? Weil wenn man das Buch liest, dann erfährt man das. Aber die Zuhörenden kennen das Buch ja jetzt gar nicht. Willst du ein bisschen davon berichten, wie es zu dem Buch gekommen ist, und damit verbunden vielleicht auch ein bisschen was zu dem Aufbau des Buches und deiner Arbeit, die du da reingesteckt hast und damit auch irgendwie machst, erläutern, erklären?
Ja. Also wie kam es zu dem Buch? Ich habe eine eigene Geschichte damit. In den letzten 2 Schuljahren, kurz vor dem Abitur, habe ich einen Lehrer kennengelernt, der hat Deutsch unterrichtet. Und der hat auf einmal angefangen, mir E-Mails zu schreiben. Und nicht irgendwelche E-Mails, sondern mir geschrieben, dass er mich toll findet, wunderschön, dass ich sehr speziell bin. Und hat sich halt an mich herangemacht, mein Vertrauen erschlichen. Und so seine Macht missbraucht. Und ich habe das nie jemandem erzählt. Ich habe da selbst auch mitgemacht, weil ich mich geschmeichelt gefühlt habe, weil er so eine Leerstelle auch in mir gefüllt hat. Das war mir damals nicht klar. Ich habe damals auch nicht richtig verstanden, was da passiert. Ich wusste nur, dass ich mich teilweise unwohl fühle und hatte gleichzeitig aber auch das Gefühl, ich kann nichts machen. Ich wüsste auch nicht, was ich machen soll. Würde man überhaupt glauben? Kann ich überhaupt irgendwas sagen? Weil es ist nicht körperlich ein Vorfall vorgefallen, sondern es war halt ein emotionaler Machtmissbrauch. Und damals gab es noch nicht die ganze MeToo-Geschichte. Das heißt, es war total schwer, auch für andere das zu greifen und zu verstehen, was da passiert ist. Und dann war ich irgendwann in der Journalismusausbildung und da ging es um Vorfälle, die einem passiert sind, die einen irgendwie geprägt haben. Und da ist mir eben meine Lehrgeschichte eingefallen. Und dann gab es da eine Redakteurin, die gesagt hat, okay, dann schreib doch mal deine Geschichte auf, weil ich glaube, dass es halt mehrere solcher Fälle gibt. Das habe ich dann auch gemacht und habe dann auch noch für Deutschlandradio ein Radiofeature dazu gemacht. Und das hat das Ganze nochmal so richtig ins Rollen gebracht. Seitdem melden sich bei mir regelmäßig Schülerinnen, ich gender an dieser Stelle nicht, weil das sind nur weiblich gelesene Personen, die eben auch solche Vorfälle erleben, die gesagt haben, ah, okay, jetzt kann ich das endlich ein bisschen einordnen und verstehen, was das ist. Und es melden sich aber auch LehrerInnen, Direktorinnen, die auch sagen, sie kennen da Lehrer, die so handeln und sie wissen aber nicht, was sie tun sollen. Die Schulbehörden machen nicht wirklich was. Und so ist das Ganze irgendwie ins Rollen gekommen, dass ich gesagt habe, ja, vielleicht ergibt es Sinn, wirklich ein Buch dazu zu machen, weil immer alle zu mir kamen, ja, schreib doch ein Buch. Und dann bin ich zu Rowohlt gegangen, bin mit der Lektorin ins Gespräch gegangen, die war gleich sehr begeistert. Und dann haben wir einfach die Fälle gesammelt und zu jedem Fall ein Überthema gefunden. Und so ist das Buch auch dann entstanden.
Ja, danke. Kannst du vielleicht kurz sagen, welche Überthemen ihr gefunden habt? Also wie du das für dich dann so ein bisschen strukturiert hast? Weil du hast ja jetzt schon gesagt, du bist von deiner eigenen Geschichte ausgegangen, aber das Wichtige daran ist ja, das hast du jetzt auch schon ganz zu Beginn gesagt, dass eben in diesem strukturellen Kontext, ne, und gesellschaftlichen Kontext, patriarchalen Kontext auch einzuordnen. Von der eigenen Geschichte ausgehend und dann mit dem immer größer werdenden Wissen um andere Geschichten. Und da ist es vielleicht, ja, ganz, also auch für so eine Vorstellung, also einen Überblick, wie man das überhaupt auch im Kopf geordnet bekommt, ganz spannend zu hören, auf welchen Ebenen du dir das Thema dann angeschaut hast, auch durch die unterschiedlichen Kapitel sozusagen.
Ja, also ich habe ist sozusagen so geordnet, wie ein Fall eben anfängt und bis zum Ende. Das heißt, das erste Kapitel ist meine Geschichte, um auch so ein bisschen zu erzählen, warum ich mich halt diesem Thema widme und wie vielseitig das eben sein kann. Und dann habe ich mit einem Falle angefangen, von zwei Schülerinnen. Und da geht es vor allem um Grooming. Also das ist ja, wenn sich Menschen übers Internet an Schutzbefohlene heranmachen und deren Vertrauen halt versuchen so aufzubauen. Und habe deren Geschichte erzählt von einem Lehrer, der eben über WhatsApp immer wieder denen geschrieben hat und die das Ganze auch nicht einordnen konnten. Und der dann letztendlich, ja, jetzt kann ich, darf ich ja eigentlich gar nicht spoilern. Ja, aber auf jeden Fall geht es da eben darum, wieso eine Macht ausgenutzt wird und eben auf emotionaler Ebene manipuliert und gleichzeitig dann auch missbraucht wird. Und das habe ich versucht, eben anhand dessen Fall zu schildern. Jetzt habe ich mein Buch gar nicht vor meinen Augen.
Ich kann dir auch helfen. Ich hab's hier
Ja, toll. Ja,
eingequetscht. Also das erste Kapitel ist, wie alles begann. Das zweite ist Grooming. Vielleicht können wir da auch gleich nochmal so ein bisschen genauer drauf eingehen. Dritte ist Wegschauen, Weghören, Vertuschen. Das vierte, die psychischen Auswirkungen von Machtmissbrauch. Dann die Elternperspektive, das Justizsystem. Kapitel 6, die Uni. Also was passiert nach der Schule, als Uni als eine Möglichkeit, ne?
Ja, ja.
Die Täter. Und das ist ja auch spannend, dass du die Perspektive mit reingenommen hast. Das reflektierst du ja auch in deinem Buch, warum. Ja, und ganz am Ende die Frage nach, wie könnte es ein Schritt in die richtige Richtung gehen? Was könnten Schutzkonzepte in Schulen bringen? Bringen die was, so wie sie wie sie momentan existieren oder existieren sie überhaupt? Genau.
Ja, danke.
Ja, gerne.
Ja, also das dritte Kapitel, dieses Wegschauen, da geht es um eine Lehrerin, die an einer Grundschule gearbeitet hat. Und der Hausmeister, der dort eben vor Ort gearbeitet hat oder jetzt auch immer noch arbeitet, sich an die Grundschülerin herangemacht hat und alle das immer so ein bisschen irgendwie wussten, aber keiner richtig was gemacht hat. Und den Fall fand ich ganz spannend, weil man erstens gemerkt hat, was es mit einer einzelnen Person macht, mit einer Lehrkraft, die sagt, hey, so geht das nicht und versucht das im Kollektiv zu lösen und zu klären und keiner diese Ernsthaftigkeit eben erahnt und etwas tut und wegschaut und wie aber auch alle davon halt betroffen sind, also dass nichts passiert seitens des Hausmeisters, dass die Eltern so ein bisschen was wissen und so Schutzmaßnahmen für sich halt sozusagen ergreifen. Da geht es aber auch um das Thema Lehrermangel, warum Lehrer sozusagen auch wegschauen. Also es ist so ein sehr komplexer Fall, finde ich. Und deswegen habe ich ihn auch mit reingenommen, weil da so viel systematisches Versagen in einem Fall eigentlich aufgezeigt wird. Ja.
Total. Ja, danke. Also es gibt so mehrere Ebenen, auf denen man über das Thema sprechen kann. Also und das versuchst du ja dann immer, indem du das so exemplarisch an einem Fall so aufdröselst, ne? Also guckst, wie werden hier die unterschiedlichen Ebenen deutlich. Aber egal in welcher Ebene, wird immer klar, wie sehr Schule und dann damit auch das Bildungssystem insgesamt von Machtstrukturen geprägt ist, die ein Spiegel von gesellschaftlichen Machtstrukturen sind. Also ich habe an ganz vielen Stellen bei der Lektüre gedacht, natürlich passiert das in Schule und natürlich passiert das auch, wenn dann ein Fall zutage kommt oder wenn darüber gesprochen wird oder wenn sich Betroffene trauen, überhaupt erstmal sich zu öffnen und nach Hilfe zu fragen, passiert auch das, was wir oft auch außerhalb von Schule erkennen. Also wenn wir uns ja Beispiele anschauen, du nennst auch das Beispiel rund um den Sänger von Rammstein, ne, und diese ganzen sehr medienwirksamen Fälle, was dann passiert, also wie viel Verteidigung, wie viel Unsicherheit, wie viel Täterin oder in dem Fall Täter-Opferumkehr es immer wieder gibt und welche Mechanismen alle kicken können. Da wird es ja auch spannend, so zu sagen, wann hast du das erkannt für dich, dass quasi dein Fall auch genau das beinhaltet hat. Also dafür braucht es ja schon irgendwie eine Art von Politisierung, würde ich sagen, oder Wissensaufbau. Ne? Das hast du ja gerade mit MeToo verbunden, dass das für dich vielleicht so ein Key-Moment war, das überhaupt zu erkennen. Aber bei mir im Kopf ging da natürlich direkt los, wie kann man das auch SchülerInnen ermöglichen und ab wann und wer braucht eigentlich alles dieses Wissen? Na, das ist ja, dann kommen ja direkt so ganz viele Dinge zum Vorschein.
Ja,
So, ja.
das stimmt. Ja, auch überhaupt, also bei mir war das so, ich habe das früher immer so ein bisschen als so eine Partygeschichte erzählt, das habe ich auch in einem Buch geschrieben und halt immer so ein bisschen drüber gelacht, vielleicht auch als eine Schutzmaßnahme. Und als ich dann mal das eben mit einer Ernsthaftigkeit erzählt habe, habe ich natürlich auch ganz andere Reaktionen darauf bekommen, klar. Und so hat das eigentlich angefangen, dass ich verstanden habe, okay, da ist wirklich irgendwas passiert, auch wenn es nicht körperlich war. Das ist ja auch oft so ein Thema. Es ist erst irgendwas passiert, wenn es irgendwie einen sexualisierten Übergriff gibt. Ist ja in meinem Fall nicht so gewesen. Deswegen hat diese Anerkennung dieses Machtmissbrauchs wesentlich mehr Zeit gekostet. Und das sagen ja auch TherapeutInnen sehr, sehr oft mit Opfern, die sozusagen emotional missbraucht wurden, dass es eigentlich fast noch schwieriger ist, das halt anzuerkennen, weil von außen wird dir so oft gespiegelt, was willst du denn, was ist dir nur wichtig, es ist doch gar nichts passiert. Und das habe ich auch gemerkt, als einzelne Interviews mit mir rauskamen, dass das oft in den Kommentarspalten eben war, sie will sich nur wichtig machen und so weiter. Und da muss ich echt ein bisschen zurücktreten, weil ich immer wieder merke, wie mein damaliges Ich einfach deswegen auch nichts gesagt hat, natürlich, weil ich ja das auch so, also dieses Wissen ja auch so internalisiert habe. Ich auch dachte, ja, es ist ja irgendwie nichts passiert und warum fühlt es sich trotzdem so, so komisch an? Und ich habe diese Geschichte halt immer mehr Leuten erzählt und daraufhin habe eigentlich jede Person, mit der ich gesprochen habe, erzählt, ja, also mir ist entweder Ähnliches passiert oder ich kenne jemanden, der das passiert ist. Und dadurch, dass meine Geschichte sozusagen kein Einzelfall war, gab es für mich irgendwann den Punkt, an dem ich verstanden habe, okay, das muss irgendwas Systematisches sein. Es kann doch nicht wahr sein, dass es dazu so wenig gibt. Es gibt zwar so große Fälle wie die Odenwaldschule, aber das dann halt auch wieder, ja, so ein bisschen, das ist ja das Paradebeispiel, aber viel mehr ist dann auch nicht passiert letztendlich an Maßnahmen. Ja, und deswegen dachte ich mir, vielleicht sollte ich da noch mal ein bisschen genauer hinschauen, nachdem ich immer wieder auch E-Mails bekommen habe von Betroffenen.
Ja, und nicht nur du. Also, um das zusammenzuschreiben und dadurch auch zu erklären, ne, letztlich durch das Buch, sondern ja auch die Frage danach, wie kann man überhaupt dafür, und das ist was, was ich in Schule auch sehr häufig wahrnehme, ne, wie kann man überhaupt Menschen dazu befähigen, diese Dinge auch zu erkennen und für Sensibilisierung, tatsächliche Sensibilisierung zu sorgen. Weil ich glaube, in Schule herrscht sehr oft, und da kannst du ja auch ein bisschen so aus deiner Erfahrung jetzt von diesen ganzen Fällen und deinen wahrscheinlich ja auch recht vielen Gesprächen zum Thema berichten, aber in meiner Erfahrung herrscht sehr oft so ein Bild unter Lehrkräften und Pädagoginnen vielleicht auch oder allen, die irgendwie in diesem Bereich arbeiten, dass so klar ist, was ist gut, was ist schlecht, was geht gar nicht, so und wogegen sind wir und wofür stehen wir ein? Ne? Also ich sage das jetzt erstmal so ganz allgemein. Also es ist natürlich total klar, dass diese Art von Grenzüberschreitung bis hin zu Gewalt absolut verurteilt werden muss. So, also ich glaube, es gibt kaum eine Lehrkraft, mit der man jetzt entsprechen würde, die dir sagen würde, das ist nicht so. Also das muss nicht beurteilt werden. Und dann kommen aber die konkreten Fälle und dann erkennt man, dass aber dieses genaue Wissen, was das eigentlich bedeutet und was genau verurteilt wird und wer genau verurteilt wird, an welcher Stelle, dann gar nicht so richtig unterfüttert ist. Weißt du, also ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt passend erklärt bekommen, aber das ist so ein bisschen, wenn ich es mal umdrehe, so wie wenn man ständig sagt, ja, wir sind für Toleranz, wir stehen ein für Toleranz. Und wir sprechen aber nie darüber, was bedeutet es denn überhaupt, in der Umsetzung für Toleranz einzustehen. Nämlich auch Konflikt, nämlich auch Ambiguitätstoleranz in sich selber, nämlich auch ein Wahrnehmen, was ist eigentlich meine gesellschaftliche Positionierung, an welcher Stelle habe ich Privilegien, an welcher Stelle bin ich vielleicht benachteiligt, warum kläre ich das und wie kann ich eigentlich Menschen gegenüber tolerant sein, die vielleicht auch andere Wertesysteme haben, mit anderen Wertesystemen an mich herantreten. Und bedeutet Toleranz auch, das zugestehen zu können und diesen Menschen dann erstmal nicht als Menschen abzuwerten und gleichzeitig in Konflikt gehen zu können und so weiter und so fort. Also es sind ja alles gar nicht so Dinge, die so leicht zu beantworten sind. Und ganz oft habe ich das Gefühl, das wird wie so ein Stempel irgendwo draufgelegt und damit ist es dann so abgehakt. So, ne, es ist so ein bisschen wie, ja, wir sind, hier ist die Plakette, wir sind Schule ohne Rassismus und ich will jetzt gar nicht in dieses Bashing, ne, weil die machen auch viele wichtige Sachen und wir können über diesen Titel und wie es in vielen Jahren gelaufen ist, viel diskutieren, aber ich meine das jetzt nur symbolisch, ne, dass da eben was dran gepappt wird und damit ist es dann erledigt. So, und damit ist dann klar, wenn an unserer Schule sowas passiert, dann ist ganz klar, dass wir dagegen sind, dass sowas passiert. Aber was bedeutet das denn dann in der Umsetzung überhaupt? Und das ist mir auch nochmal so bei der Lektüre klar geworden. Und das ist was glaube ich, auch sehr durchscheint bei dem, was du dann anhand dieser einzelnen Fälle auch aufzeigst. Das ist nämlich in der Realität dann gar nicht so klar ist, was passiert.
Voll, weil man sich ja auch mit seinen eigenen Werten einfach dann auch mal identifizieren muss und schauen muss, wie denkt man überhaupt. Und das ist ja teilweise auch sehr schmerzhaft, wenn man merkt, dass man in Schubladen denkt oder halt sehr schwarz-weiß, wie du das auch gerade dargestellt hast. Das sind ja oft die Graubereiche, die sind einfach nicht so einfach einzuordnen. Und es ist nicht jeder Fall irgendwie ganz klar. Deswegen muss das ja auch teilweise vor Gericht verhandelt werden, was ja auch oft schwierig ist, aber das können wir später noch besprechen. Insofern, also ich glaube, das ist ein Punkt. Der andere Punkt ist auch oft, und ich glaube, das ist auch ein Problem, ist halt ja auch der Lehrermangel. Das habe ich auch in einem Fall festgestellt, dass Lehrkräfte halt nichts tun wollten, weil sie halt Angst hatten, was mit ihnen dann halt passiert, wenn sie sich gegen das Schulsystem querstellen und da mitziehen. Da ging es nicht mehr darum, Schutzbefohlenen einen sicheren Ort zu geben in der Schule, sondern ging es nur darum, die eigenen Privilegien, die man sich über Jahre hinweg aufgebaut hat, dass die nicht verloren gehen. Und das ist natürlich auch ein großes Thema.
Absolut. Und da entstehen ja auch Spannungsfelder, die nicht auf individueller, persönlicher Ebene nicht unwichtig, nenne ich es jetzt mal, sein können. Trotzdem kann es ja nicht sein, dass das auf Kosten von
Ja, absolut
Opfern
nicht.
geht. Und ich glaube, das ist genau so ein Knackpunkt, ne, der letztlich immer eine große Rolle spielt oder sehr häufig eine große Rolle spielt. Und da ja mal Dinge in Relation zueinander stellen. Was passiert da eigentlich gerade? Was bedeutet das? Oder was kann das für Folgen haben, direkt und auch langfristig? Und wo stehen wir hier eigentlich? Und was heißen eigentlich diese Worte, die keine leeren Worte sein sollten, in der tatsächlichen Umsetzung? Da wird es natürlich auch schmerzhaft. Also das ist ja logisch, dass es immer auch schmerzhaft sein kann, wenn plötzlich ja solche Geschichten zutage kommen. Es geht um Kollegen, die man seit Jahren kennt.
Mit dem man
Wo
befreundet ist vielleicht sogar und das sich
genau.
überhaupt nicht vorstellen kann, dass diese Person so etwas macht. Also das ist ja auch ganz schmerzhaft für Schülerinnen, die sich trauen, an eine Lehrperson heranzutreten. Und der wird dann erstmal nicht geglaubt, habe ich auch schon erlebt, dass mir das Leute erzählt haben. Dann gibt es irgendwie einen Fall, da hat eine Lehrerin sich an eine Schülerin rangemacht. Und jetzt ist die Schule komplett gespalten. Es gibt eine Seite von den Lehrkräften, die sind klar dagegen und sind auf der Seite der Schülerin. Und dann gibt es eine Hälfte, die ist klar auf Seite der Lehrkraft. Das spaltet natürlich auch komplett. Also es ist so schwierig, was so etwas mit dem ganzen Schulsystem macht. Und da sieht man eigentlich auch, dass dazu so wenig gearbeitet wird oder auch so wenig Präventionsarbeit, dass man gar nicht so genau weiß, wie man fühlen, denken, handeln soll. Also das habe ich immer wieder erlebt oder dass es einen Vorfall gab und danach wurde alles dann in den Teppich gekehrt. Und es gibt einfach so wenig Prävention und so wenig Wissen von Lehrkräften seitens der Universität, da wird ja eigentlich kaum was zu gemacht. Nur an ganz wenigen Bundesländern gibt es das, dass mal ein Thema dazu gemacht wird. Wir haben viele Lehrkräfte geschrieben, wenn sie was dazu gemacht haben, dann auf freiwilliger Basis, dass sie an einem Wochenende selbst irgendwas auf eigene Kosten gebucht haben. Das soll ja eigentlich auch nicht der Fall sein. Also es hakt einfach bildungspolitisch an so vielen Stellen. Das soll gar kein richtiges Lehrerbashing sein. Natürlich hat jeder eine eigene Verantwortung. Man kann selbst entscheiden, in wen man sich verliebt, zumindest kann man zurücktreten von seinen eigenen Gefühlen und da aus dem Raum rausgehen. Aber es sind einfach auch so viele strukturelle Probleme für Lehrer und Lehrerinnen und dieser ganze Lehrermangel und wenige Gelder für Prävention und dieses ja, Schützen von Minderjährigen, das ist einfach ein riesengroßes Problem.
Absolut. Und man hört quasi schon, und das sprichst du ja auch immer wieder an, so ist so ein Ohrklingeln, ne, wenn man über diese Themen spricht, wie auch dann Lehrkräfte in Schutz genommen werden und was für Loyalität es auch untereinander gibt. Ich glaube, das hängt schon auch damit zusammen, wenn man vorher nie darüber spricht, wo sind denn eigentlich die Grenzen? Was sind eigentlich Grenzen, wo es schon auch einen Konsens geben müsste, die einzuhalten? Und da gibt es ja auch so Spannungen, die automatisch auftauchen in diesem Beruf. Also die Frage der Beziehungsarbeit, wie wichtig die natürlich auch ist in pädagogischen Berufen und dann aber die Frage der Grenzziehung, wie funktioniert das eigentlich überhaupt? Und sich da wirklich bewusst Gedanken drüber zu machen und auch darüber ins Gespräch zu gehen, um auch überhaupt erst erkennen zu können, an welchen Stellen werden hier vielleicht Grenzen überschritten. Und da gibt es vielleicht auch nicht immer ganz klare Antworten drauf, aber da trotzdem hinzuschauen, um überhaupt die Sensoren zu haben. Also ist es schon eine Grenzüberschreitung. Du hast ein Beispiel auch genannt, wenn Lehrkräfte ihren Kurs, also Oberstufenkurs meistens nach Hause einladen oder sowas, ist es schon too
Ja.
much. Ich weiß jetzt schon, dass da, wenn ich dieses Thema droppen würde, so im Lehrerinnenzimmer, dann würde es heiß hergehen, so, ne? Und das zeigt dir ja schon auf, dass die Beschäftigung mit diesem Thema auch sehr oft dann sehr impulsiv ist und sehr aufreibend, weil man wahrscheinlich sehr selten sonst darüber spricht und da auch Klarheiten schafft. Also auch persönlich und auch wenn es vielleicht so ein Spektrum geben kann in bestimmten Hinsichten, aber dann auch ganz klar sein muss, an der Stelle wird es gefährlich und an der Stelle haben wir auch keine Kontrolle mehr und so weiter, ne?
Ja,
Also
absolut. Und voll viele nehmen das ja auch persönlich dann.
total, ja.
Und das ist ja ein großes Problem von sehr, sehr vielen Menschen, Dinge persönlich zu nehmen und nicht mal einen Schritt zurückzugehen und zu reflektieren, ah, okay, das könnte vielleicht wirklich ein Problem sein. Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Das gebe ich jetzt mal zu und schau mal, machen wir darüber mal Gedanken. Das ist ja sofort so ein Widerstand einfach, der dann automatisch in sich freigesetzt wird. Das ist halt psychologisch gesehen zwar sehr interessant, aber halt ein großes Problem einfach. Ja, also kann ich mir vorstellen, dass das zu großen Konflikten führen würde. Ich habe das damals auch nicht hinterfragt als Schülerin, natürlich. Und ich glaube aber, dass das auch von Generation zu Generation sich auch wieder verändert. Und ich glaube, das ist so ein Prozess, da immer wieder reinzugehen und zu schauen, was darf man, was ist nicht okay. Und da vor allem auch mit den SchülerInnen ins Gespräch zu gehen, weil die sind ja letztendlich die Betroffenen, um da zu schauen, was ist für dich okay, was ist für eine andere Person vielleicht nicht in Ordnung. Weil das ist ja auch ganz, ganz individuell. Und das habe ich auch im Gespräch mit Expertinnen halt auch erfahren, dass manche haben halt eine andere Kindheit gehabt, wo so mehr Selbstbewusstsein einfach gegeben wurde. Und die haben natürlich ganz andere Ressourcen, auf die sie zurückgreifen können. Und die sagen dann auch eher mal nein. Oder wenn es irgendwie eine sexuelle Aufklärung gab, gab es auch eine Studie, dass Kinder und Jugendliche weniger von sexuellen Übergriffen betroffen sind, weil sie es halt alles besser einordnen können. Und das macht halt einfach schon so viel aus, als wenn du jetzt irgendwie eine Kindheit hattest, wo deine Eltern vielleicht eher abwesend waren und du halt eben wie bei mir in meinem Fall dann halt so, da war jemand, der hat so eine Leere in dir gefüllt. Das macht halt gleich was ganz anderes. Und eine andere Person oder ich mit anderen Eltern hätte vielleicht auch dann früher Nein gesagt. Deswegen kann man nicht sagen, irgendwie es muss jetzt so oder so betrachtet werden. Das ist falsch, das ist richtig. Es kommt einfach auch immer auf den Menschen noch drauf an, zusätzlich. Deswegen glaube ich, ist es einfach so wichtig, immer mit SchülerInnen auch ein Gespräch zu gehen und auch mit denen Workshops einfach auch zu führen zum Thema. Dass wenn man irgendwie auf die Schule kommt, dass einmal im Jahr irgendwie zu diesem Thema ja, dass da Leute kommen, die Ahnung haben und mal ein bisschen aufklären und aufzeigen, was das bedeutet, dass sie keine Angst haben müssen, wenn sie was erlebt haben, dass sie sich Hilfe suchen können, dass ihnen nichts passiert. Dieses ganze Wissen haben Schüler und Schülerinnen ja nicht. Die suchen sich ja auch Informationen aus dem Internet heraus und schauen, was das überhaupt ist, weil niemand in der Schule halt was tut.
Ja, und wenn Sie Glück haben, dann hören Sie so ein Interview wie das Interview mit dir und haben dann einen Anknüpfungspunkt und denken, okay, Moment, stopp, diese Geschichte, die kommt mir irgendwie bekannt vor. Und wenn Sie Pech haben, dann können Sie auch in ganz anderen Sphären des Internets landen, die genau das legitimieren, ne? Und es ist ja auch, also ich meine gerade auch das Thema Antifeminismus und so weiter, das viel übers Internet ist sehr klar, ne? Wir haben viele
Ja.
Vertreter vor allen Dingen, bei denen man Antworten bekommen würde, stell dich nicht so an, passt schon so, ne? Also je nachdem, worauf man auch Zugriff hat. Und selbst da braucht es ja auch schon ein Wissen, um zu filtern zu können. Also das zeigt ja schon, wie krass verankert das auch ist in generelle, ne, das vielleicht nochmal wie zurück zum Anfang, in generelle Ungleichheitsverhältnisse auch, ne, und Diskriminierungsstrukturen. Das ist ja oft wie so eine Spirale, in die man gerät. Und das ist ja alles andere als eine Legitimation dessen, dass man dann zum Opfer wird. Also das will ich jetzt damit gar nicht irgendwie sagen, sondern eben, dass man das auch bewusst haben muss. Wer kommt mit welchen Ressourcen, um sich
Ja.
irgendwie wehren zu können? Und was ist der Grund dafür, dass einige diese Ressourcen haben und andere eben nicht, wie du gerade auch schon beschrieben hast? Weil es ja dann auch sehr schnell in so einen, ja, apologetischen Modus kommt, was das Falscheste ist, was man machen kann, ne? Zu sagen, ja, okay, aber sie hat sich ja auch so und so verhalten, weil, ne? Und dann ist man ja direkt in so einer Täter-Opfer-Umkehr. Und dass
Absolut, ja.
das eben auch nicht von ungefähr kommt und eben auch mit anderen Strukturen wieder verwoben ist, weshalb das Thema ja auch so strukturell ist, wenn wir in einer patriarchalen Gesellschaft leben, die eben von unterschiedlichsten Ungleichheitsverhältnissen auch geprägt ist. So, das finde ich voll wichtig, das auch zu betonen.
Voll. Und selbst wenn die Schülerin mitgemacht haben sollte, ist das kein Argument dafür,
Absolut.
dass das passiert ist, weil deine Aufgabe als Lehrkraft ist es ja, Schutzbefohlene zu schützen. Und die haben einfach nicht das Reflexionsvermögen. Und da sind ja oft einfach auch Gefühle im Spiel, muss man ja auch sagen, seitens der Schülerin. Das ist so manipulativ und so gefährlich. Und dann eben, wie du sagst, diese Täter-Opfer-Umkehr zu machen, erschwert es immens einfach nochmal, sich zu Wort zu melden. Deswegen melden sich so viele Betroffene erst Jahre später halt. Und da ist so viel Scham einfach auch dabei, warum habe ich das gemacht? Und ja, also ganz schwierig. Und auch juristisch gesehen auch eine richtige Katastrophe.
Ja, da würde ich gleich auf jeden Fall auch gerne noch drauf zu sprechen kommen, weil ich das gerade auch das so wichtig finde, weil man, egal auch bei welchem dieser Themen, aber hier vielleicht nochmal besonders eben auch erkennt, dass natürlich auch ein Justizsystem nicht frei ist von den Ungleichheitsverhältnissen, die wir haben. Und das erkennt man ja auch außerhalb von Schule. Da musste man eigentlich gar nicht nur über Schule reden, aber da ist es dann eben besonders dramatisch, würde ich sagen, aber das erkennen wir ja auch immer wieder, dass auch Justizsysteme, ich würde fast sagen, damit überfordert sind, sich dem zu stellen und deshalb auch immer wieder oder auch es nicht ändern wollen. Ne? Wir dürfen auch nicht vergessen, dass Systeme auch selbsterhaltend existieren und sich dadurch auch immer wieder reproduzieren. Aber da erkennt man das ja auch total oft. Also gerade beim Thema Diskriminierung, da kann man auch unterschiedlichste Diskriminierungsformen, die vor Gericht gebracht werden und Gewaltformen dann aufzählen. Ich würde aber trotzdem vorher, bevor wir darauf zu sprechen kommen, dich vielleicht nochmal bitten, weil ich glaube, dass nicht alle Zuhörenden, logischerweise, da sprechen wir ja auch gerade drüber, sich mit diesem Thema schon mal so explizit auseinandergesetzt haben. Und das kann ja auch jetzt ein Anfang sein, vielleicht einmal zu erklären, was denn, weil der Begriff ist eben schon mal kurz gefallen, was denn sowas wie Grooming ist, vielleicht auch, was in diesem Kontext Gaslighting bedeutet, weil ich glaube, das spielt auch eine sehr große Rolle auf der Opferseite, aber eben auch auf der Seite von beispielsweise Lehrerinnen, die dann versuchen, was zu unternehmen. Genau, und das vielleicht als so zwei erste Begriffe, wenn dir noch mehr einfällt, die so ein bisschen beschreiben und die du jetzt hast, um zu beschreiben, was dir passiert ist und was den Personen passiert, die sich bei dir gemeldet haben. Und das ist ja oft sehr wichtig, dann sowas ja Beschreibendes zu haben und zu sagen, hey, das ist ein Phänomen, das hat einen Namen und es ist nicht einfach nur was, was ich erfühle, so, sondern ja, genau, ich kann das dadurch einordnen.
Also Grooming haben wir ja gerade schon mal am Anfang erwähnt. Dieses Wort ist ganz wichtig in diesem Kontext, Machtmissbrauch in der Schule, weil es genau ja so oft anfängt, vor allem der emotionale Machtmissbrauch. Wir haben viele Schülerinnen geschrieben, eigentlich alle durchweg, dass sie über E-Mail oder SMS Kontakt zu ihren Lehrern aufgenommen haben, beziehungsweise dass so halt Kontakt entstanden ist. So war es bei mir auch. Ich habe auf einmal eine E-Mail bekommen von meinem Lehrer. Die allererste Mail, da stand drin, Lilo Britta, du bist wunderschön, LG und dann die Initialen meines Lehrers. Und ein Bild von mir angeheftet. Und das hat dann jemand anderen geschickt. Das heißt nur mir. Und so hat es halt langsam angefangen. Er hat halt immer wieder versucht, intime Details von sich und seiner Familie mitzuerzählen, Vertrauen zu erhaschen, sich mit mir ausgetauscht, mir Komplimente gemacht, wie toll ich mich sei und wie smart und das mir von seinen Träumen erzählt, dass er hinter mir steht und mich spüren kann und diese Träume versucht zu analysieren und wusste, dass ich halt auf Traumdeutung so ein bisschen stehe. Also er wusste, was ich mag und hat daraufhin mich manipuliert, sehr geschickt, dass ich irgendwann, obwohl er mein Vater hätte sein können, wirklich objektiv nicht attraktiv für mich war, es trotzdem schaffte, dass ich irgendwie eine Form von Gefühlen halt wie entwickelt habe. Und das ist halt Grooming und das ist deshalb so gefährlich, weil das halt so manipulativ geschieht, dass man es gar nicht richtig einordnen kann. Es ist auch sehr, in dieser einen Geschichte hat mir auch eine Schülerin erzählt, dass sie immer wieder mit ihrem Lehrer über WhatsApp geschrieben hat, dass er ja auch spät in der Nacht geschrieben hat, Kompliment wieder gemacht hat, versucht hat, sich mit ihr irgendwie zu treffen. Das hat mein Lehrer auch immer wieder versucht. Wir beide haben immer gesagt, ja, nein, eher nicht. Danke fürs Nachfragen. Aber es gibt natürlich andere Fälle. Da haben sich Schülerinnen und Lehrer getroffen und teilweise auch über Jahre hinweg. Und natürlich ist die Person, wenn man 14, 15, 16 ist, ist man ja noch emotional wesentlich instabiler, hat die Identität noch nicht so geformt. Und da verwickeln sich Gefühle, die eigentlich, glaube ich, gar keine richtigen Gefühle sind. Da wird ja oft, werden ja oft Dinge verwechselt. Und da entsteht so eine Abhängigkeit, dass das ganz, ganz schwierig ist, da auch wieder rauszukommen, weil es ja der eigene Lehrer ist, der wird es ja schon wissen, was man macht. Das stellt man ja gar nicht in Frage, dass es falsch sein könnte. Und dann gibt es in Deutschland zumindest ja auch die Numerus Clausus. Das heißt, man ist auch abhängig von dem Lehrer und der Gutmütigkeit. Wir wissen, Noten sind oft willkürlich, leider. Also da gibt es nochmal viele Ebenen, warum es erschwert wird, dass Schülerinnen überhaupt irgendwie dann etwas melden. Und durch dieses Grooming-Verhalten ist es auch so schwer, sich dem Ganzen halt zu entziehen.
Ich finde da eben besonders wichtig, auch diese Verschränkungen zu betonen, ne? Also es geht eben nicht nur um so eine, würde jetzt mal sagen, simple Form, auch wenn das vielleicht nicht der richtige Begriff ist in diesem Kontext, aber um so eine simple Form von Manipulation im Sinne von, wenn du jetzt nicht, also in so einer Erpressungsform, ne? Also wenn du jetzt nicht darauf eingehst, dann hat es schlechte Auswirkungen auf deine Note, ne? Das wäre ja noch sehr klar irgendwie verständlich.
Das würde es auch einfacher machen, zurückzutreten sozusagen, wenn es da ist, was diese Person vorhat. Und es gibt aber auch oft so Formen, dass Lehrer sowas schreiben, so ganz nebenbei so, ja, ich würde es übrigens gut finden, wenn wir das jetzt niemandem hier erzählen, was wir machen. So. Weil das gibt natürlich der Schülerin auch nochmal, nimmt die Möglichkeit, sich Hilfe halt zu suchen, weil sie ja auch Gefühle für die Person hat oder ihr nicht Schlechtes zumindest möchte. Das ist halt auch ein weiterer Schritt, der oft oder eigentlich fast immer drin vorkommt, dieses sagt niemandem was, aber auf ganz subtile Art und Weise. Und wenn doch mal zu sehr nach vorne geprescht wird, kann die Person immer wieder ein bisschen zurückgehen und das relativieren und wieder irgendwie emotionale Nähe aufbauen. Das ist ganz, ganz tricky, das überhaupt mitzubekommen.
Und ja auch sehr perfide, ne? Das dann quasi auch indirekt beispielsweise an das Verantwortungsgefühl des Opfers appelliert wird. Also auf so eine sehr perfide Art und Weise, dass man, wenn man Gefühle und eine Beziehung aufgebaut hat, dass dann ja auch logisch ist, dass man nicht unbedingt möchte, dass dem Täter etwas Negatives zustößt, ne? Zumindest auf einer emotionalen Ebene, selbst wenn man es verrationalisieren könnte. Ne? Also dass es einem ja dann auch schlecht geht, wenn man weiß, okay, wenn ich jetzt was sage, dann verliert XY nachher den Job und ist voll in Trouble. Und man ist ja aber schon mittendrin. Also man ist ja quasi zu dem Punkt gebracht worden, an dem man das nicht möchte, weil es eben schon so verschränkt ist. Und das ist ja auch wieder nur eine Ebene. Ne? Also das, finde ich, ist auch bei den ganzen Beispielen so krass deutlich geworden, wie was das nachher über so für ein Knäuel an, würde fast sagen, Clusterfuck, also auch was es nicht unbedingt so richtig passt, aber irgendwie, das beschreibt es, glaube ich, schon, dass es sehr schwer ist, das dann wieder zu entknoten und zu sagen, ja, wie kriegen wir das jetzt irgendwie, wie soll man das alleine auch überhaupt zurückgeschraubt bekommen, ne? Man steckt ja mittendrin, also es ist ja schon krass.
Ja.
Ja, vielleicht kannst du dann auch noch so ein bisschen, wenn man sich traut und nicht um davon abzuhalten, sich zu trauen, sondern genau wegen dieser Sensibilisierung auch für Menschen drumherum zu erklären, was Gaslighting ist in diesem Kontext, weil ich glaube, dass das total wichtig ist, das zu erkennen, dass das Teil der Strategien von Tätern ist und aber auch, ich würde sogar sagen, ein Charakteristikum des Patriarchats an sich, ne? Also das hat ja auch eine strukturelle Ebene, dass das immer wieder passiert, so, und dass man das dekonstruieren muss, um überhaupt ja auch helfen zu können, letztlich, ja.
Ja, also zwei Schülerinnen hatten mich kurz vor dem Abi angeschrieben und haben mir eben von diesem einen Lehrer erzählt, mit dem sie halt immer wieder geschrieben haben, der da irgendwie, wo sie sich nicht wohlfühlen und halt irgendwie mehr möchte, so hatten sie das Gefühl, und dass es irgendwie sie nicht einschätzen können, was das ist, sondern sind sie eben auf meinen Feature im Deutschlandradio gekommen und haben gemeint, okay, wir glauben auch, dass es das sowas wie ein emotionaler Machtmissbrauch ist. Was sollen wir tun? Wir haben keine Ahnung, es ist 2 Tage vorm Abiball. Wir wollen nicht, dass er irgendwie was ahnt oder so. Wir wollen auch nicht weiter mit ihm sprechen. Wir wollen Distanz gehen. Wir wollen nicht, dass uns was passiert. Wir haben Angst. Also da sind ganz viele Fragezeichen im Kopf gewesen. Dann habe ich mit denen telefoniert, habe mir deren Geschichte angehört und habe denen gesagt, dass sie als allererstes Beweise sichern müssen. Das ist so, so wichtig. Also Screenshots machen von den Nachrichten, mit denen sie geschrieben haben, von den E-Mails, weil das das Einzige ist, womit man halt was tun kann. Das haben sie noch gemacht und dann sind sie zu einer Lehrerin gegangen. Das war keine Vertrauenslehrerin, sondern glaube ich, also ich weiß es jetzt gar nicht mehr genau, ob es Vertrauenslehrerin war oder irgendeine Lehrerin. Auf jeden Fall sind sie zu ihr und haben mir davon erzählt und die Lehrerin konnte das erstmal gar nicht glauben. Klassiker. Und dann hat sie vorgeschlagen, ob sie sich nicht mal zu viert hinsetzen sollen. Also mit dem Täter an einen Tisch, was absurd ist. Das würde man ja auch nicht machen, wenn jemand einen sexuellen Übergriff hatte, vorzuschlagen, ja, setzen wir uns doch mal mit dem Vergewaltiger an einen Tisch und reden darüber. So. Also emotionales wird einfach noch nicht so ernst genommen wie körperliches. Nochmal. Naja, auf jeden Fall hat dann diese Lehrerin, nachdem sie diese ganzen Screenshots gelesen und gesehen hat, konnte sie ja gar nicht anders, als ihnen zu glauben. Und das damit dann auch zur Direktion. Und die waren auch total schockiert natürlich und waren aber auch gleichzeitig sehr überfordert, weil sie wissen nicht, was sie damit machen sollen. Es gibt Schutzkonzepte an Schulen. Das sind sozusagen so Richtlinien, wie man bei so einem Vorfall umgeht. Was sind Handlungsschritte, damit man die Step by Step durchgeht? Jede Schule läuft ja ein bisschen anders, deswegen sind die Schutzkonzepte, sollten sie zumindest auf die individuellen Bedürfnisse der Schule abgestimmt sein. Aber dadurch, dass man sich damit halt nicht so richtig konkret auseinandersetzt, waren natürlich auch Schuldirektion und die Lehrerin offensichtlich damit überfordert. Was machen wir jetzt überhaupt? Wir haben zwar so ein Schutzkonzept, aber keine Ahnung, wie das funktioniert. Also hat die Lehrerin Kontakt zu mir aufgenommen und hat mich gefragt, ob es denn schon mal irgendwelche Referenzfälle gab, wie man jetzt damit umgeht, was man machen soll. Und das finde ich also wirklich bemerkenswert einfach, wie damit in der Schule umgegangen wird, dass so eine Überforderung in so einer Akutsituation herrscht. Das ist ja schon wirklich ja, fahrlässig einfach. Auf jeden Fall mit ihr gesprochen und sie hat dann aber gemerkt, weil ja ich halt Journalistin bin, wollte sie halt nicht, dass das natürlich an die Öffentlichkeit gerät und hat dann auch zurückgerudert und wollte dann auch nicht mit mir sprechen. Okay, eher auch in Ordnung. Ja, auf jeden Fall hat die Schule dann das gemacht und der Lehrer ja, hat dann auch seinen, also hat auf seinen Beamtenstatus dann auch verzichtet, wurde mir erzählt und eine Juristin hat mir gesagt, dass sie das sehr untypisch findet, also auf diesen Beamtenstatus zu verzichten, weil der ja schon auch viele Privilegien mit sich bringt. Und ihre Annahme war, dass da wahrscheinlich noch mehrere Fälle halt dahinter stecken, dass er halt kalte Füße bekommen hat. Ja, der ist dann nicht mehr an dieser Schule gewesen, ist dann erstmal an eine Nebenschule in einem anderen nahestehenden Bundesland gegangen. Was auch absurd ist, habe ich schon so, so häufig gehört, dass Lehrkräfte dann einfach an andere Schulen verwiesen werden, als sei das Problem dann in Luft aufgelöst. Ja, auf jeden Fall, ja, ging das Ganze dann noch so ein bisschen weiter. Und letztendlich waren die Schülerinnen halt sehr froh, dass sie sich dann Hilfe geholt haben und die Beweise gesichert haben. Und die haben dann auch letztendlich gesagt, ja, wir wollen dem Lehrer ja nichts Böses. Wir wollen, dass er halt Einsicht zeigt, dass er in Therapie geht und danach kann er wieder Lehrer sein. So, wir mögen ihn ja. Also Schülerinnen wollen ja nichts Böses, aber es ist halt natürlich auch ein bisschen naiv, natürlich diese Vorstellung, dass es einfach so klappt.
Ich glaube, es ist ja auch ein Übergang quasi zu dem, wie die Justiz sich verhält, ne? Oder also zu diesem großen Thema, was passiert dann eigentlich? Weil du hast es ja jetzt gerade schon angeschnitten, ne? Also es hört noch nicht mal da auf, dass einzelne Schulen nicht genau wissen, wie sie in der Situation handeln, und in der Hinsicht, auch die ja, eigentlich auch Eltern, andere Lehrkräfte, also, und SchülerInnen eigentlich eine Vorstellung davon haben müssten, was sind meine nächsten Schritte, wenn ich das mitbekomme. Egal, ob es jetzt mir selber passiert und ich irgendwie was mitbekomme, aber vor allen Dingen auch andere, die helfen können, ne? Wir haben ja gerade eben schon gesagt, manchmal steckt man schon so tief drin und es ist auch mit Schuld und Scham und so weiter, also Schuldgefühlen im Sinne von nachher bin ich das schuld, wenn dann irgendwas passiert, und Schamgefühlen sowieso, dass man sich hat reinziehen lassen und so weiter, sondern eben auch für andere, die das beobachten, klar sein muss, okay, was sind jetzt meine Möglichkeiten, wohin kann ich mich wenden, was muss ich auch tun, und dass dann sogar nochmal weitergeht auf so einer höheren Ebene, die Konsequenzen auch nicht immer ganz klar sind oder auch verunmöglicht werden, dass es verunmöglicht wird, dass es überhaupt nachhaltige Konsequenzen gibt. So, ja.
Ja, vor allem, es passiert ja oft um die Abi-Zeit, da sind die Schülerinnen ja dann gerade auch schon volljährig und das macht es halt juristisch gesehen noch mal schwieriger. Also der Raumschutzbefohlen reicht da nicht aus. Sobald halt die 18 überschritten ist, mit 16 ist auch schon schwierig teilweise. Und vor allem, wenn da noch nicht, also wenn da nichts Körperliches passiert, ist halt so veraltet. Man weiß ja mittlerweile, dass emotionaler Missbrauch genauso schwer liegt in der Psyche wie ein sexueller. Und da so veraltete Richtlinien einfach vorzufinden, ist halt total schwierig. Ich habe jetzt auch neulich mit einem Anwalt geschrieben, weil ich überlegt hatte, meinem Lehrer vielleicht dieses Buch zu schicken oder seiner Familie. Und es wäre jetzt auch gar nicht mehr ein Strafprozess, also es wäre nur zivilrechtlich, möchte auch gar keinen Prozess führen. Ich hätte einfach nur gerne, dass er halt irgendwie auch weiß, was da einfach passiert ist. Und mir wurde extrem davon abgeraten, auch in Form von Täter-Opfer-Umkehr, dass Persönlichkeitsrechte sind da eventuell dann mit im Spiel und dass mir dann tatsächlich vermutlich auch nicht geglaubt wird. Dann könnte eben Gaslighting passieren, so dass das alles gar nicht passiert. Dann muss ich als Betroffene, die eh schon einen Schaden damit natürlich,
Wieder die Beweispflicht, ja.
genau, wieder alle überzeugen, was da passiert ist. Und wir haben auch echt zu viele Anwältinnen, die sich eben mit so Opferschutz auseinandersetzen, gesagt, dass es immer so schwierig ist, wenn sich junge Menschen an sie wenden, dass sie eigentlich fast gar keine Chance haben, dass sie immer ihnen sagen müssen, wir können es gern probieren. Die Chancen stehen leider sehr schlecht mit dem Justizsystem, weil dir muss klar sein, du wirst die Geschichte immer und immer wieder erzählen müssen. Das wird hinterfragt werden, du wirst hinterfragt werden. Das ist oft ein traumatischer Prozess tatsächlich. Deswegen ist halt auch die Dunkelziffer so hoch und die Verurteilung so gering, weil halt oft nichts passiert und weil auch das Schulsystem auf verschiedener Bundesländerebene so schlecht geregelt ist. Wann wird ein Lehrer entlassen? Wird er einfach in ein anderes Bundesland befördert? Was sind die Konsequenzen für ihn? Das ist auch immer unterschiedlich. Also es ist
Und
ganz,
wenig
ganz schwierig.
transparent, ne?
Ja,
Ja.
na klar, ja.
Ja. So, das hast du ja auch gegen Ende des Buches nochmal rausgestellt. Also, wie wenig auch Kooperationsbereitschaft dann da ist, um über Zahlen zu reden und über Fälle und so weiter und so fort. Woran ich gerade da nochmal gedacht habe, ist, dass darin ja auch die Gefahr liegt, dass man dann sagt, und genau deshalb zeige ich es nicht an und genau dieser Gefahr möchte ich mich nicht aussetzen. Und das kann ja nur kollektiv behoben werden. Also das, also behoben oder verbessert vielleicht erstmal. Also deshalb ist ja auch dein Buch oder alle Bücher, die sich mit den Themen auseinandersetzen, so unfassbar wichtig, weil je mehr Menschen anfangen, das zu verstehen, ne, was passiert, sensibler zu werden und auch die Mechanismen, die in den verschiedenen Systemen greifen, zu hinterfragen. Das ist ja eigentlich der einzige Weg, dass diesem Thema, also so Aufschwung und Sichtbarkeit und ja, und dann auch Veränderung irgendwie geboten wird. Also natürlich gibt es viele Leute, die viele wichtige Arbeit machen und sich einsetzen an den unterschiedlichsten Stellschrauben und so weiter. Also es geht jetzt nicht nur um dein Buch, aber deshalb glaube ich, liegt in dem, was ich sage, jetzt schon auch nochmal so ein Appell, trotzdem alles, was irgendwie, selbst wenn es nur als Meldefall irgendwie in Statistiken eingeht und so weiter, spielt ja schon eine große Rolle. Kann nicht von Opfern verlangen, sich dieser Tortur, die dann teilweise folgt, zu stellen. Ne? Also es ist wichtig, sich darüber bewusst zu sein. Jedes Thematisieren irgendwie auch ein Beitrag dazu sein kann, auch wenn man das nicht verlangen kann, dass das sichtbarer wird und dass man anfängt, diese Mechanismen zu verstehen. Und das können ja auch die in dem Fall dann nicht betroffen sind oder indirekt betroffen sind, indem sie von Fällen berichten, ne, oder Dinge melden.
Deswegen ist auch die Medienberichterstattung eigentlich so wichtig.
Ja.
Und ich habe so jetzt auch am eigenen Leib erfahren, wie schwer es ist, dieses Thema unterzubringen, wes Interesse auch von der Seite von den Medien ist. Also in Deutschland immerhin ein bisschen was. Österreich und Schweiz tun so, als gäbe es das Thema gar nicht. Es gibt keine Rückmeldung und es wird viel zu wenig gemacht und das ist ja so schwierig, um halt Bücher einfach auch sichtbar zu machen und somit auch Themen. Ich weiß nicht, was da los ist. Es ist ganz, ganz schwierig, dieses Thema. Niemand will das anfassen, auch weil ich versucht habe, mit Experten darüber zu sprechen. Keiner kannte sich irgendwie aus. In Österreich haben wir gesagt, ja, das Land ist so klein, wir haben Angst um unsere beruflichen Stellen irgendwie. Also es ist so ein richtiges Tabuthema. Viele sagen, nein, das betrifft uns nicht, alles Einzelfälle. Und mich auch, wie viele Einzelfälle müsste es bitte geben, dass es nicht mehr als Einzelfall gesehen wird. Also da können ja verschiedene große Stellen etwas tun, damit sich etwas verändert. Aber es passiert so wenig. Obwohl wir alle in die Schule gehen müssen. Das ist
absolut.
So.
Und das ist ja auch mit ein Grund, so, weshalb ich diesen Podcast mache, weil ich das sehr oft wahrnehme, ne? Dass das Thema Schule. Alle wissen, dass Schule Mikrokosmos des Makrokosmos unserer Gesellschaft ist. Alle sprechen ständig über Schule. Und wenn es um diese Themen geht, also um diskriminierungsrelevante Themen, um gesellschaftliche Ungleichheitsverhältnisse, die Rolle der Schule auch als Reproduktionsorgan dieser Gesellschaft sozusagen, also dann gibt es da immer wie so ein Gap. Also darüber reden wir jetzt dann nicht. Und das finde ich so seltsam. Und ich glaube schon, dass sich was tut, aber es tut sich natürlich was darüber, indem Menschen wie du darüber schreiben, ne? Oder indem sich auch Menschen, die jetzt eben erstmal nicht mehr in der Schule sind, sich wieder mit der Schule beschäftigen und sagen, wir müssen da quasi eine Brücke schlagen, um diese Themen gesamtgesellschaftlich sichtbarer zu machen und immer wieder zu betonen, dass das natürlich auch oder gerade in Schule eine große Rolle spielt. Im positiven wie im negativen Sinne, weil man kann dann natürlich die Schule auch immer als den Ort nehmen, durch den wir alle laufen und wo man auch sehr viele wichtige Dinge lernen kann, nämlich zum Beispiel darüber aufzuklären und dann gestärkt, ne, auch in diese Gesellschaft entlassen zu werden. Also wenn ich in der Schule mich diesen Themen annehme und quasi in so einer Vorstellung, alle gehen aus der Schule raus und sind sich darüber bewusst, was Grooming bedeutet, was Gaslighting bedeutet. Das habe ich nicht in der Schule gelernt und du wahrscheinlich auch nicht. Ne? So, und wie eben Manipulation da funktionieren kann, was das, also all das, was wir besprochen haben und was man in Bezug auf andere Themen besprechen kann, dann habe ich schon manchmal die Vorstellung, wie würde dann auch unsere Gesellschaft aussehen, weil es sind ja, gehen ja jedes Jahr dann junge Erwachsene quasi in diese Gesellschaft rein, die ein ganz anderes Bewusstsein für diese Mechanismen haben. Und da ist natürlich die Frage, ist es gewollt, ist es nicht gewollt, bla, da sind wir dann auf einer politischen Ebene so, aber das ist schon wert, darüber nachzudenken, welche Chance da auch drin steckt. Und da kommst du ja auch am Ende auch so ein bisschen hin, ne, zu sagen, ja, so Schutzkonzepte reichen natürlich nicht aus, wenn die in einem Ordner verstauben, so, und immer nur aufgeblättert werden, wenn was passiert, sondern das kann und muss anders aussehen. Und vielleicht einfach auch aufgrund der fortgeschrittenen Zeit, so gegen Ende. Du stellst jetzt zum Beispiel auch ein paar konkrete Sachen vor, wie dieses, das gibt ja diese Serious Games, ne? Das, was du nennst. Hast du da so ein paar Punkte, wo du sagen würdest, dass es geht auch schon so ein bisschen in Richtung Hausaufgabe am Ende der Folge. Aber das wäre wirklich nochmal wichtig zu betonen, auch als Aufgabe der Schule oder als das, was man machen könnte, um da eben ein bisschen anders zu agieren als jetzt in den all den beschriebenen Fällen. Ohne dass du jetzt, dass es jetzt deine Aufgabe ist, das, wie zu Beginn gesagt, das System zu reformieren. Aber Gedanken darüber machen macht ja schon Sinn.
Ja, ich glaube, also was ich vor allem wichtig finde, ist, wenn es einen Vorfall gab, dass man das auch innerhalb des Schulkosmos im Lehrerzimmer auch offen anspricht und darüber halt sensibilisiert. Ich hatte nämlich einen Fall, ganz schockierend, da haben dann zwei Schülerinnen, von denen ich vorhin erzählt habe, die sich Hilfe gesucht haben, die müssen jetzt an der Schule Präventionsarbeit leisten, weil der Lehrer mit seinen Persönlichkeitsrechten geschützt werden muss und man innerhalb der Lehrkräfte nicht darüber sprechen darf. Es war dann auch eine Präventionsbeauftragte da, die durfte nicht anhand des aktuellen Falls das System schildern und was man anders hätte machen können, sondern es wurde irgendein Fall genommen. Also alleine schon das, finde ich, ist sehr, sehr zu kritisieren. Man muss darüber sprechen. Es muss regelmäßig Veranstaltungen dazu geben, weil es gibt ja immer wieder neue Schülerinnen und Schüler, die jedes Jahr auf die Schule kommen, die noch nichts davon wissen. Ja, dann gibt es natürlich, also es gibt Angebote, die sind sogar auch kostenlos. Das heißt, eben dieses Gamespiel, wo ist die Aaron oder irgendwie sowas heißt das.
Das kann ich ja auch nochmal in die Shownotes packen, ja.
Genau, da lernt man ja auch sozusagen, wie man sich verhält, wenn ein Schüler, eine Schülerin zu einem kommt, was kann man tun. Man kann da auch Punkte sammeln, das heißt, wird einem auch so angerechnet. Ja, und natürlich sollte auch, finde ich, in der Ausbildung das viel mehr Thema sein und nicht immer dieses, wie oft habe ich gehört, so nach dem Motto, das gibt es nicht, das kann nicht sein, deswegen gibt es das nicht. Also das ist, glaube ich, der erste und allerwichtigste Punkt, sich einzugestehen. Der Lehrer, mit dem ich immer im Lehrerzimmer Scherze mache, könnte sein, dass der seine Macht missbraucht und sich an Schülerinnen heranmacht, auch wenn ich es mir nicht vorstellen kann. Und dass ich als Lehrkraft eine ganz große Wichtigkeit habe, nämlich Dinge auch zu unterbinden und Schüler und Schülerinnen zu schützen, das ist ja die große Aufgabe von Lehrkräften. Nicht nur, das ist ja auch Weiterbildung, auf eine andere Art und Weise. Und da wird hier ich ja einfach auch ja, Engagement zu zeigen.
Und in diesem Themengebiet, genau wie in vielen anderen, auch eine Öffnung der Schule, ne? Expertinnen reinholen.
Genau, das war jetzt so Weiterbildungsmaßnahmen.
Ja. Ja. Ja, und auch Verbindungen schaffen zu außerschulischen Stellen. Ne? Also es ist ja, spielt ja auch eine große Rolle, wem man sich anvertraut, wenn man weiß, ja, ne, das ist ja auch in einem Fall beschrieben und das spielt ja auch bei anderen Diskriminierungsformen eine große Rolle. Ne? Melde ich oder spreche ich mit der Schulsozialarbeiterin oder der Schulpsychologin, wenn es sie denn gibt?
Und ich vorher noch nie mit ihr gesprochen habe.
Genau, und wenn ich sie immer mit der genau dieser Person Kaffee trinken sehe, ne? Also ja. Das spielt natürlich eine große Rolle, dass das schulintern auch ein Problem ist, ne? Dass diese Machtstrukturen und ja auch die Verbindungen auch für SchülerInnen transparent sind, egal jetzt, ob man sie benennen kann oder nicht, man kann sie auf jeden Fall erspüren und dass er auch eine große Hemmschwelle sein kann. Und das gilt in diesem Thema, aber das gilt natürlich auch, und daher kommt ja auch die Forderung, ne, beim Thema Rassismus und so weiter, dass es da eigentlich unabhängige Beratungsstellen auch für jede Schule geben müsste, wo es aus diesem, ja, Pool der eigenen Schule rausgeht und man dann mit Externen zusammenarbeitet, die wirklich nicht beziehungsmäßig verwoben sind, also nicht Teil dieses Geflechtes sind, was ja nun mal existiert, ja.
Mit diesen externen Expertinnen dann tatsächlich auch so Schutzkonzepte einfach auch individuell auf die Schule auszurichten. Das wäre ganz wichtig, ja. Auch wenn das natürlich Zeit und Geld kostet. Aber ja, es ist ja letztendlich ein guter Zweck, sage ich mal.
Total. Ja, das ist jetzt ja schon so ein bisschen ein Appell. Ich würde dir aber trotzdem am Ende des Gespräches, und natürlich ist auch das quasi ein Gespräch, was dieses Thema nicht abdecken kann, ne? Also du schreibst ein Buch dazu, und auch ein Buch kann das Thema logischerweise nicht abdecken. Und es kann immer nur so ein Einstieg irgendwie sein, vielleicht ein Impuls, sich nochmal genauer damit auseinanderzusetzen. Und vielleicht ist damit ja auch deine Hausaufgabe verbunden. Wer weiß, auf was du jetzt kommst, am Ende den Zuhörenden noch so vielleicht eine Sache mit auf den Weg zu geben, was man dann machen könnte oder womit man sich vielleicht auseinandersetzen sollte, worauf man vielleicht achten könnte. Das kann jegliche Form von Hausaufgabe sein, aber so beende ich ja immer die Folgen hier, sodass du die Chance bekommst, über die Folge hinaus quasi zu unserem Gespräch noch was mitzugeben.
Ja, also was ich glaube ich, was Lehrkräfte auf jeden Fall machen können, ist hinschauen ordentlich und nicht wegschauen. Aber ich glaube, dass man es schon ganz gut sehen kann, wenn da irgendwas ist. Man hat ein Bauchgefühl und die Intuition, die hat meistens eine Berechtigung, finde ich. Und ich habe von einer Lehrerin, deren Mann sich an Schülerinnen herangemacht hat, die ist dann irgendwann auf eine andere Schule gekommen und hat da weiter unterrichtet, die war auch Lehrerin. Und die kamen dann in dieses Lehrerzimmer und da haben zwei junge Lehrer darüber gesprochen, über irgendwie so 12-Jährige, die Hübschis aus der 6C, und da ist sie so zusammengezuckt, weil sie gemerkt hat, dass halt das Thema überall ja, Raum bekommt und wie sich Lehrkräfte halt auch gegenüber Schülerinnen halt äußern und dass es auch schon in solchen Kommentaren eben anfängt, dass es so sexualisiert wird. Und da einfach hinzuschauen, wäre so wichtig und das nicht unter den Teppich zu kehren und einfach auch mal ja, in den Konflikt vielleicht auch einzugehen, auch wenn es unangenehm ist. Ich habe meine damalige Englischlehrerin, mit meinem Deutschlehrer befreundet war, auch gefragt, ob sie das mitbekommen hat. Hat gemeint, ja, er hat es ihr sogar erzählt. Und sie hat nichts gemacht, weil das wäre irgendwie unangenehm gewesen. Und dieses unangenehme Gefühl hat natürlich seine Berechtigung, aber ich finde, da sollte man als erwachsene Person auf jeden Fall reingehen und ins Gespräch einfach gehen. Ich glaube, damit könnte man einiges verhindern.
Vielen Dank. Und ja auch wieder, das haben wir jetzt eben schon mal genannt, aber das in Relation setzen. Also es ist dir jetzt unangenehm, in diesen Konflikt zu gehen, aber in welcher Relation steht das zu dem potenziellen Opfer der Situation, ne? Apple und den
Absolut.
Folgen. Ja, total. Ja, danke für das Gespräch, danke für das Buch. An der Stelle auch nochmal eine große Empfehlung. Ich verlinke das natürlich. Und vielleicht hören oder lesen es dadurch ja noch ein paar Leute, die in diesem Bereich arbeiten. Es würde mich auf jeden Fall freuen. Und wenn ihr Rückmeldungen habt, dann gebe ich die natürlich an dich weiter. Und ja, schön, dass du da warst und dir die Zeit genommen hast.
Ja, danke, dass ich den Raum bekommen habe.
Und vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Thank you.